Also wir können ja ruhig sagen, dass wir ein bisschen matschig sind.
Können wir machen. Meine Hörerinnen und Hörer sind viel gewohnt.
Nein, wir wirken ganz entspannt und gechillt.
Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur 8. Folge des Reutcast. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid, hier im Respublika-Podcast, der immer noch im Exil ist, in der schwäbischen Provinz. Ich sitze hier in Reutling im Schulgebäude von der Reportageschule und mir gegenüber sitzt Anne. Hallo Anne.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Du bist diesmal im September dran. Es ist so ein bisschen verregneter, aufkommender Herbst draußen. Die Stimmung ist trotzdem sehr gut.
Auf jeden Fall.
Anne, wir sind jetzt schon im letzten Drittel unserer Ausbildung angekommen und allmählich geht es auf die Zielgeraden. Wie fühlst du dich?
Ja, es ist ein bisschen gemischt, muss ich sagen, weil wir sitzen schon jetzt auch oft abends in der Schul-WG und sind traurig, weil wir wissen, dass die Zeit abläuft. Aber ich ziehe Ende des Jahres nach Berlin und ja, freue mich auch sehr darauf. Bin sehr gespannt, was jetzt nach der Schule kommt. Und
gefühlt zieht irgendwie die halbe Klasse gerade nach Berlin, kann das sein?
Ja, was auch total schön ist, weil man die Menschen sozusagen mitnehmen kann.
Für mich ist es auf jeden Fall sehr praktisch, wenn alle in meine Heimat ziehen, da muss ich nicht mal so viel rumfahren. Warum genau geht's nach Berlin?
Also ich will schon lange nach Berlin, aber es ist jetzt in der Tat so, dass mein Lebensgefährte einen neuen Job in Berlin hat. Und er hat sich die letzten gefühlt 10 Jahre geweigert, mit mir nach Berlin zu gehen und jetzt gehe ich mit ihm nach Berlin.
Dann kam er sozusagen auf einmal an und wollte auch. Ja?
Genau.
Okay. Nee, also für freie Journalisten, glaube ich, ist das definitiv ein guter Ort auch zu sein. Anne, du bist ja selber schon sehr lange als freie Journalistin unterwegs, wo man sich ja fast fragt, warum wolltest du denn nochmal eine Ausbildung zur freien Journalistin machen? Du hast, glaube ich, für Ökotest hast du sehr viel geschrieben. Wie kam es dazu, für dich zu sagen, ich mache jetzt hier nochmal from the bottom, lerne ich das jetzt alles nochmal?
Mhm. Also ich glaube zum einen vor allen Dingen, weil ich mal raus wollte aus dem Hamsterrad. Ich habe seit 2013 schon als freie Autorin gearbeitet, vorher aber auch schon 3 Jahre in einer Zeitungsredaktion, bei einer Tageszeitung und habe gemerkt, dass ich immer wieder dieselben Jobs von denselben Auftraggebern übernehme und mir manchmal dieses Rausgehen fehlt, auf die Straße gehen. Und ja, dann habe ich überlegt, nochmal ein Studium machen oder Journalistenschule. Und habe dann gedacht, diese Ausbildung in Reutlingen, die ein Jahr dauert, ist eigentlich perfekt für mich, um mich nochmal ein bisschen weiterzubilden, was Neues zu lernen, einfach nochmal zu überdenken, wie soll es weitergehen danach. Genau, und deswegen bin ich hier gelandet.
Zumal du auch noch bis vor kurzem, muss man auch noch sagen, in Mannheim gewohnt hast, was ja nun nicht sonderlich weit weg ist. 2 Stunden mit dem Zug, glaube ich.
Genau, es war auch für mich relativ nah, sogar 1,18, wenn ich...
Ja, stimmt, du bist die Strecke jetzt ein paar Mal gefahren wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Bevor wir das vertiefen und auch nochmal über dein Thema sprechen, das du heute mitgebracht hast, wollen wir aber erstmal über die Mai-Stiftung 24 sprechen. Die war nämlich wieder fleißig am Geld bereitstellen für mich, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. Und zwar wieder bei folgenden Förderinnen und Förderern. Julian mit 2 Euro, Jonas mit 3,14 Euro, dazu Geld aus Baden nach Schwaben, sein Kommentar. Linus schickt 2 Euro, Nikolai ist mit 5 dabei, Benedikt schreibt, feier deinen Podcast und möchte dich monatlich unterstützen und schickt 5 Euro. Christian schickt 7,23 Euro. Eigenartiger Betrag und sagt viel Erfolg. Und wieder Christian sagt, ich schätze mal ein anderer Christian, hier ist das Geld besser angelegt als in der nächsten Flugreise und schickt 10 Euro.
Das kann ich nur bestätigen.
Absolut, wir sind absolut gegens Fliegen, deswegen fliegen wir auch dieses Jahr noch nach Russland. Martin schickt irre Grüße aus dem wunderschönen Saarland und dazu 99 Cent. Severin schreibt für deine gute journalistische Arbeit, schickt 2,50. Andreas schickt 7 Euro an die Mai-Stiftung 24. Andreas wieder 10 Euro. Philipp schreibt Danke, Paul, und schickt 10. Stefan möchte gute Reportagen, kriegt er und schickt 12. Nico und Grit, Onkel und Tante, vielen lieben Dank an euch. Mit 100 Euro monatlich. Jan Hendrik schreibt Danke für die tolle Arbeit und schickt 2. Jonas ist mit 5 Euro dabei. Johann mit 2. Marcel mit 3 Euro. Jan mit 2 Euro. Robert mit 1 Euro. Knut hat mir ein Stipendium über 13 Monate für jeweils 10 Euro gegönnt. Paul und Maike wünschen sich Qualitätsjournalismus und schicken 10 Euro. Götz Kasper schickt 20 regelmäßig. Mareike 3 Euro. Moritz 5 Euro. Dominik 5 Euro und Markus 10 Euro. Das sind insgesamt 254,86 €, die da jetzt regelmäßig einmal im Monat auf meinem Konto landen. Vielen lieben Dank an alle. Ihr könnt natürlich gerne auch Premium-Präsentatoren werden. Da macht ihr einfach einen Dauerauftrag auf eurem Konto. Alle Infos da findet ihr auf www.gaebler.blog und natürlich auch auf meiner Podcast-Seite www.respublikapodcast.de. So. Anne, was ist so passiert in den letzten Wochen? Wir haben ja vorhin gerade noch mal ein bisschen gebrainstormt und festgestellt, dass es so ein bisschen, also dass aber nicht so viel los war wie jetzt in den ersten Monaten. Wir hatten einen Fotografiekurs und wir machen aktuell noch ein Nachrufeprojekt.
Genau, da war Karl Grünberg zu Gast und hat uns...
Bester Mann übrigens.
Bester Mann, genau, der für den Tagesspiegel sehr, sehr viele und sehr schöne Nachrufe schreibt auf Menschen, die... vielleicht nicht berühmt oder bekannt waren, sondern genau Menschen, die gestorben sind und wo Freunde, Bekannte, Familienmitglieder sich melden und ja, denen er dann in sehr schönen Texten gedenkt. Und das ist das, was wir eben hier auch machen wollen, und zwar für Menschen, die an Corona oder mit Corona gestorben sind. Und er hat uns einfach noch mal ein bisschen erzählt, wie er mit Angehörigen umgeht, wie wir eben auch in diese schweren Gespräche gut reingehen können, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und ich glaube, das war auch ja, sehr hilfreich für uns, weil man ja doch Respekt davor hat, mit trauernden Menschen zu sprechen, das aber wahnsinnig wichtig ist.
Ja, vor allem glaube ich jetzt so diese Sichtbarkeit während Corona, dass halt Leute wirklich nochmal checken, es gibt dieses Virus und es tötet Menschen aktuell. Ich habe immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass in Ländern oder in Regionen, wo sehr wenig Corona-Tote zu beklagen waren, auch die Anzahl der Querulanten am größten ist, also Leute, die sagen, es gibt das Virus gar nicht oder es ist doch völlig harmlos. Von daher auch in diesem Sinne, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal aufzeigt. Nun ist allerdings die Beteiligung hier in Reutlingen so ein bisschen dünn, muss man sagen.
Ja, genau. Das ist ein bisschen traurig tatsächlich, dass wir einfach noch nicht so viele Rückmeldungen haben, wie wir gerne hätten. Eigentlich wollte jeder von uns ein Porträt schreiben über einen Menschen. Und im Moment, genau, warten wir einfach noch auf Rückmeldungen. Wir haben jetzt noch einen Radioaufruf gestartet, was im Fernsehen, im Regionalfernsehen gemacht, und genau hoffen, dass wir bis in den November hinein dann noch über mehrere Menschen schreiben können.
Ja, da drücken wir alle Daumen, dass das noch funktioniert. Ansonsten hatten wir einen Workshop zum Thema Fotografie, wo ich mich ja sehr drauf gefreut habe, welche selber auch gerne knipse. Ja, so ein riesen Lerneffekt, glaube ich, hat sich jetzt dann aber doch nicht so richtig eingestellt. Allein schon aus dem Grund, dass man, glaube ich, Fotografie einfach sehr prinzipiell erstmal immer machen muss und man da natürlich auch viel theoretisch drüber reden kann und da sehr viel theoretisch lernen kann. Allerdings, so meine Erfahrung ist, man lernt am meisten in der Aktion selber. Also man kann rumlaufen und Fotos knipsen und durch die Digitalkamera checkt man ja relativ schnell, was eine gute Einstellung ist, was keine gute Einstellung ist.
Ja, wir haben da, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt, dass wir einfach auf sehr unterschiedlichen unterschiedlich weit sind im Fotografieren. Also du bist ja jemand, der extrem viel fotografiert und da schon ziemlich gut ausgestattet und professionell unterwegs ist, während andere nur mit dem Handy
professionell unterwegs würde ich zumindest hinten anstellen, aber professionell ausgestattet, ja.
Aber im Vergleich zu anderen wiederum von uns, ne? Und genau, das ist ja vielleicht auch, dass wir einfach auf sehr unterschiedlichen Leveln sind und da genau auch unterschiedlicher Förderbedarf noch ist.
Ja, na, und ich glaube, dass man halt dann doch Fotografie am besten über eine Spiegelreflexkamera auch lernt. Also mit dem Handy Foto machen, klar, das funktioniert, und ich fürchte auch, dass es in ein paar Jahren keine Argumente mehr geben wird, warum man auch Leute mit einer Spiegelreflex losschickt, warum man es nicht einfach direkt mit einem Handy macht. Der Computer da drin berechnet ja das perfekte Bild. Aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie, wenn man Autofahren mit so einem Automatik lernt. Das sage ich als Nicht-Autofahrer und Nicht-Führerscheinbesitzer. Also man muss es, glaube ich, einmal prinzipiell verstanden haben, wie so eine Kamera funktioniert und was eine Blende exakt macht und was ein ISO-Wert macht. Und wahrscheinlich kommt man dann so ein bisschen rein.
Ja, aber das waren ja genau die Grundlagen, über die wir dann gesprochen haben. Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich.
Ja, wir haben ja auch ein ganz konkretes Ziel, warum wir das machen. Zumindest so ist angedacht, weil wir ja bald nach Russland fahren. Wie eben gerade schon einmal angeteasert. Es geht nach St. Petersburg, ich glaube 20. Oktober.
19. glaube ich.
19. Mhm. Das verschiebt sich ja immer mal wieder, hat man das Gefühl. Ja. Aber da sind wir ja tatsächlich dann ohne Fotografen unterwegs oder Fotografinnen und müssen das alles selber machen. Was hast du denn da vor in Russland überhaupt? Hast du da schon eine Idee?
Ja, eine Idee habe ich auf jeden Fall. Ich habe allerdings morgen erst ein Vorgespräch. Mhm. Ich will auf jeden Fall was zum Thema Klimaschutz und Umwelt machen, weil ich so ein bisschen gehört habe, dass es die Bewegung wie Fridays for Future so gut wie gar nicht gibt oder nur sehr, sehr wenige AktivistInnen. Dass es eher immer um kleine Projekte geht, wenn vor Ort gerade irgendwas passiert, was mit Umweltschutz zu tun hat. Und da telefoniere bzw. zoome ich morgen mit einer russischen Umweltjournalistin und bin sehr gespannt. Die will mir erstmal ein bisschen Input geben, was denn gute Themen und gute AnsprechpartnerInnen wären. Genau.
Was ist, war bis jetzt so dein Eindruck? Kommt man einfach da an Kontakte und an Leute ran?
Ich glaube zwar, also ich habe ein bisschen Probleme mit Kyrillisch, um mich überhaupt zurechtzufinden. Was will, also natürlich kann ich das in Google Translate eingeben, aber ich muss ja erstmal auf der Website irgendwie finden, wo will ich überhaupt hin und wo ist das, was ich
welchen
suche.
Welchen Text soll ich jetzt kopieren eigentlich?
Genau, welchen copy-paste ich überhaupt? Aber wir haben ja wahnsinnig gute Kontakte, auch über die Schule zu Leuten, die eben dort vor Ort sind oder dort vor Ort gearbeitet haben. Mhm. Wir haben mit Alice Botha von der Zeit gesprochen. Meine Mentorin Diana Larz, die hat lange in Russland gearbeitet und kennt sich dort aus. Und genau, insofern haben wir einfach gute GesprächspartnerInnen, die uns dann wiederum vor Ort vernetzen können.
Die sich vor allem alle in Vorgesprächen, die wir geführt haben, doch sehr besorgt geäußert haben über die doch deutliche Verschlechterung der Pressesituation in Russland oder generell das Problem der Unterdrückung durch den ja doch sehr autoritär auftretenden Staat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Freue mich aber ultra auf Russland. Ich finde es immer noch eigentlich irre, dass man so, also im Schnitt sehr viel über die USA weiß hier in Deutschland, aber doch sehr, sehr wenig über Russland oder dieses Land irgendwie nicht so richtig verorten kann, so innerlich.
Ja, ich glaube, es ist wenig greifbar für uns und auch über die Situation. Man liest viel in den Medien. Es gibt aber auch wiederum Leute, die sagen, ach, es ist alles gar nicht so schwierig, vor allem nicht, wenn ihr jetzt mal eben ins Land reist und nicht irgendwie die KorrespondentInnen seid, die da jetzt irgendwie fest akkreditiert sind und arbeiten. Und insofern sind, glaube ich, einige von uns mit gemischten Gefühlen unterwegs, aber es freuen sich natürlich alle und sind gespannt.
Zumal ja auch St. Petersburg, wie wir jetzt dann doch häufiger gehört haben, nicht repräsentativ ist für Gesamtrussland, ähnlich wie ja auch nicht Berlin repräsentativ ist für Deutschland oder Reutlingen. Obwohl, na, Reutlingen ist eigentlich ziemlich repräsentativ für Deutschland. Habe ich so viele alte Leute, wenig Spaß.
Für Süddeutschland vielleicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, natürlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt einbilden können, wenn wir da ein paar Tage waren, dass wir Russland kennen. Ne?
Das ist komplett gecheckt, das ganze Land. Klar,
definitiv
natürlich.
Nicht.
Ich versuche ja immer noch, hoffen wir über unseren Kontakt, den wir da in Russland jetzt haben, irgendwie an Leute dran zu kommen, die illegale Raves organisieren. Tatsächlich hatte uns der eine Fixer, mit dem wir schon gequatscht haben. Jetzt, weil der ist ja nicht der Fixer. Fixer sind ja die Leute dann vor Ort, die einem dort dann die Kontakte legen. Aber mit dem einen Kontakt hier hatten wir schon gesprochen und der meinte, es ist ein durchaus virulentes Thema, weil es gerade von staatlicher Seite viele Repressalien gibt gegenüber Clubkultur, Technokultur. Also man wahrscheinlich dort noch echt richtig rebellieren kann, so gegen das ganze System mit so einer illegalen Techno-Party. Und das, also vor meinem inneren Auge sieht das schon mal geil aus. Ich habe nur Angst, dass ich dann noch direkt vom Platz weg verhaftet werde.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe uns schon morgens zur Zelle fahren und versuchen, dich irgendwie frei zu kaufen.
Mir so ein Stückchen Brot drunter schieben, dass ich mal irgendwas esse wenigstens.
Ja. Nee, aber das Thema finde ich cool und vielleicht finden wir ja was, wo wir alle zusammen noch ein bisschen Party machen können.
Ja, wie gesagt, es ist ja auch irgendwie auch das Schöne, dass man mit so einem deutschen Pass doch relativ sicher sein kann, dass man immer irgendwie rauskommt. Also es, egal wie schlimm es wird, ich werde nicht in Russland sitzen bleiben, ganz sicher.
Das wollen wir mal hoffen.
Und ansonsten, was steht noch so an? Wir fahren nächste Woche nach Münster. Die Folge kommt ja tatsächlich raus am Tag der Bundestagswahl. Wir sind jetzt, die Folge jetzt auch am 15. im Mittwoch auf. Was machen wir in Münster genau?
Genau, in Münster. Entschuldigung, in Münster sind wir bei RUMS, das ist ein neues Lokalmedium und das ist eigentlich ziemlich cool für uns und auch vor allem für mich, glaube ich, weil ich ja Lokaljournalismus sehr feiere und eben auch die neuen Formate und neuen Medien, die es im Lokaljournalismus gibt, besonders gerne verfolge. Und genau, das ist einfach ein ganz, ganz cooles neues Medienhaus und wir dürfen für die jetzt Geschichten recherchieren nächste Woche. Und sind jetzt alle schon an Terminen machen und eine von uns wollte zum Beispiel sowas ganz klassisch Lokaljournalistisches machen, nämlich ganz bekannte oder erfolgreiche Taubenzüchter. Brieftaubenzüchter.
Spitzenthema, ja.
Genau, also da war, ich glaube, das Thema wollte gefühlt die Hälfte von uns unbedingt machen, weil man jetzt natürlich das nicht mehr so machen würde, wie man es als 16-jährige ja. Schülerin vielleicht als freie Mitarbeiterin bei der Lokalzeitung ja. gemacht hätte, sondern jetzt hätte man so richtig Bock gehabt, dieses Taubenzüchter-Thema nochmal zu machen, ja. Aber wir machen auch noch politisch vielleicht wichtigere Themen. Also du zum Beispiel, du gehst ja noch zu den letzten Wahlkampfveranstaltungen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Es wird nochmal alles aufgefahren auf die letzten Meter in Münster. Für die Grünen kommen Habeck und Hofreiter. Und die SPD hat sich Scholz angekündigt, allerdings erst am Freitag. Das heißt, ich werde auch eine ziemlich wahrscheinlich relativ stressige Woche dort haben. Die meisten schreiben den Text ja dann erst im Laufe der nächsten Woche zu Ende. Ich muss ihn halt dann schon in dieser Woche fertig haben, weil das dann ja spätestens nach der Wahl dann absolut hinfällig ist, nochmal über das Wahlkampffinale zu schreiben. Armin Laschet kommt tatsächlich nicht, obwohl es ja NRW ist und er da tatsächlich auch kein Direktmandat irgendwo hat, weil er ja auf der Listenplatz 1 steht. Es ja tatsächlich aber sein kann, dass er selbst um Listenplatz 1 nicht in den Bundestag einzieht. NRW ist ja so doppelt speziell, weil es zu viele Wahlkreise, glaube ich, gibt. Also wenn die CDU gewinnt dort sehr viele Direktmandate und dementsprechend zieht schon sehr häufig Listenplatz 1 nicht. Also ich bin gespannt, was ich daraus kriegen werde. Aber was machst du in Münster dann genau?
Ich beschäftige mich mit Verkehrsversuchen. Also da geht es um die Verkehrswende, wie man Mobilität vielleicht nachhaltiger und zukunftsträchtiger machen kann. Und schaue mir mit einem städtischen Mitarbeiter verschiedene Punkte in der Stadt an, wo gerade Verkehrsversuche gemacht werden. Wie kann man vielleicht fahrradfreundlicher die Straßen gestalten? Ich meine, Münster ist sowieso ja Fahrradmetropole. Aber die versuchen da immer noch besser zu werden. Und genau, damit werde ich mich beschäftigen.
So die Vorzeigestadt, ne? Also gerade so halt so für so urbanes Stadtleben, habe ich immer so das Gefühl.
Ja, also Fahrrad ist da auf jeden Fall voll das Ding. Also ja. Genau, da passiert schon einiges auf jeden Fall.
Und danach geht's nochmal für eine Woche nach in die Schweiz, nach Graubünden. Werden wir tatsächlich uns mit, wie hat das genannt, Reisejournalismus? Nee.
Die Reisereportagen.
Beschäftigen. Was aber so ein bisschen darauf hinausdeutet, dass wir alle so Halb-Corporate-Dinger jetzt irgendwie drehen, habe ich so das Gefühl. Ich habe tatsächlich heute Kontakt gehabt zu einer Klinik, die sich mit Burnout-Patienten vorwiegend dort beschäftigt. Graubünden hat versucht, genau in diesem gesundheitstouristischen Bereich gerade nochmal neu rauszukommen. Ich muss halt nur irgendwie rauskriegen, wie ich dort innerhalb von Graubünden mit dem Bus vorankomme, weil ich habe ja keinen Führerschein und die eine Klinik ist halt in einem ganz anderen Ort. Also, da muss ich noch schauen, wie ich da vorankomme.
Vielleicht musst du auf Skiern fahren.
Eventuell muss ich auf Skiern fahren, vielleicht muss ich auch einfach wandern. Das wird ja mein lieber Mitbewohner Yves Bellinghausen tun. Der wird einmal von Lenzerheide nach Arosa wandern und darüber dann was schreiben und er ist selber, glaube ich, genauso gespannt wie ich, was dabei herauskommen wird. Was hast du dir für Graubünden vorgenommen, außer Alpenpanorama gönnen und chillen?
In der Felsentherme liegen.
Das war ja mein Plan ursprünglich mal, ja.
Ja. Nee, ich mache was über eine Initiative, die heißt Mountains Calling. Die hat in der Corona-Pandemie Fachkräfte aus Hotels aus den Städten aufs Land bzw. in die Berge geholt. Um quasi weil die Schweizer haben dann offensichtlich noch sehr viel Urlaub in den Bergen gemacht, um Abstand zur Stadt zu bekommen. Aber die Hotels in den Städten waren halt überhaupt nicht mehr ausgelastet. Mhm. Und ich treffe zum Beispiel einen Mitarbeiter, dem es so gut gefällt, dass er dort bleibt. Und schaue mir mit ihm die Gegend an. Reisereportage, ja, ich war da ja am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich hatte das ja damals auch im Seminar angesprochen, dass ich das immer so ein bisschen schwierig finde, weil man ja eingeladen wird und so weiter. Da haben wir ja dann auch viel drüber diskutiert und mir ist es halt einfach super wichtig, dass so ein Disclaimer dazu kommt, wenn ich einen Text veröffentliche, dass da eben auch steht, dass das in Teilen dann von einem Schweizer Touristikverband oder wie auch immer den Tourismuszentralen da vor Ort auch finanziert oder mitfinanziert wurde. Ich finde das auch gut, wenn wir über diese Dinge diskutieren und man sich auch für die Zukunft überlegt, will ich sowas machen und kann ich mir das vorstellen und wenn ja, wie würde ich es dann umsetzen?
Es sind immer so faszinierende neue Möglichkeiten, die sich dann so eröffnen. Also ich habe das so als ziemlicher Quereinsteiger noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass man sich tatsächlich auch einfach halt einladen lassen kann und dann über die schreibt. Du hast ja da sehr viel mehr Erfahrung. Was sind denn so die Tricks und Kniffe, wie man halt als freier dann da überlebt ja, in solchen Fällen.
Also ich kenne das tatsächlich aus den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, dass da viel Pressereisen rumgeschickt werden. Mhm. So, hey, hat jemand von euch Lust? Ich selber habe nie eine gemacht, weil ich eben immer diese Vorbehalte hatte. Also wenn ich Reisereportagen gemacht habe, dann immer, weil ich auf Reisen war ja. und dann Lust hatte, danach darüber zu schreiben. Aber so eine Pressereise habe ich noch gar nicht gemacht. Aber natürlich gibt es tausend Möglichkeiten. Also ich meine auch als freie Journalistin, wenn man ein Medium hat, für das man schreiben kann, kann man sich natürlich auch für Kulturveranstaltungen akkreditieren und so weiter. Also ich war auch schon mehrfach bei Rock am Ring für die Tageszeitung und musste halt für das Festivalticket nichts bezahlen, weil ich eben diese Berichterstattung gemacht habe. Sowas ist natürlich... Ist halt die Frage, ist das dann was Ähnliches? Ne? Da muss man halt einfach immer, ich finde, man muss es einfach immer reflektieren und überlegen, kann ich das mit meinem journalistischen Gewissen vereinbaren oder nicht? Und genau, aber da gibt es schon viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Und Stipendien, wir haben uns ja gerade, einige von uns haben sich gerade auf Stipendien beworben, auch Recherchestipendien jetzt. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit. Da bin ich fast schon zu alt jetzt. Also oft hören die bei 30, manchmal auch bei 35 auf. Aber gerade für viele von uns hier sind ja wesentlich jünger als ich, für die ist das natürlich super, Recherchestipendienanträge zu schreiben ja. und sich darüber auch zu finanzieren teilweise. Dann Preise natürlich, wenn man besonders gute Texte geschrieben hat.
Ja, Preise, habe ich vor allem immer das Gefühl, sind so der, leider so das Nonplusultra, um einfach einen Namen zu kriegen innerhalb der Branche. Also diese Preise, so blöd man die jetzt auch finden kann, die sind ja nicht nur dotiert mit Preisgeldern, was natürlich angenehm ist, aber ja vor allem auch bringen sie einfach so einen gewissen Status mit sich, dass dann zumindest auch Redaktionen checken, okay, der oder die kann das offensichtlich, sonst hätte er diesen Preis nicht gekriegt.
Klar, das sind natürlich diese großen JournalistInnenpreise, die man in der Branche kennt und beobachtet, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele, also auch das ist ja umstritten, ne? Es gibt ja auch irgendwie jeder irgendwie Orthopädieverband ja. oder sonst was schreibt auch Preise aus und dann kann man natürlich letztendlich auch immer sagen, ja, das wird ausgeschrieben, damit über diese Thematik geschrieben wird, aber natürlich ist es für viele gerade Freie, die einfach vielleicht noch erstmal gucken müssen, wie sie sich aufstellen und wie sie sich über den Job finanzieren können. Das ist natürlich immer noch was, wo man sein Honorar ein bisschen mit aufbessern kann. Ne?
Wir wollen schon so ein bisschen umschwenken zu dem, was du mir mitgebracht hast. Mhm. Wir reden ja über Blog genau. mit Q hinten. Ja. Es ist nämlich tatsächlich neuer, kreativer Lokaljournalismus. Und zwar aus Mannheim, aus der Region, ne?
Genau.
Da, wo du ja aufgewachsen bist.
Nee, nicht aufgewachsen.
Oder nicht aufgewachsen, aber genau, gewohnt hast die letzten
10 Jahre jetzt.
Ja, genau. Doch schon eine Weile,
ja. Genau, ja. Und zwar, genau, das ist ein Gesellschaftsmagazin für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und die Region drumherum. Und das haben wir ja gerade gegründet. Und nächste Woche geht die erste Ausgabe in den Druck. Die begleitet mich jetzt schon sehr lange, wie hier meine MitschülerInnen alle wissen, weil es so ein Projekt ist, was wir ehrenamtlich alle nebenbei machen, nach Feierabend, nach Schulschluss, wenn die Kinder im Bett sind etc. Und dadurch hat sich das jetzt schon ein bisschen hingezogen. Genau, aber jetzt sind wir so gut wie am Ende.
Und das ist ein richtiges Magazin zum in der Hand halten, ne? Das ist jetzt nicht online, sondern tatsächlich mit auf Printbasis.
Es ist in der Tat ein richtiges analoges Printmagazin, ja.
Da erstens die Frage natürlich, wie finanziert sich das? Also, soweit ich weiß, geht das doch gar nicht. Alle Lokalzeitungen sterben vor sich hin. Ich glaube, hier die, der Schwäbische Tagblatt und auch der, wie heißt die nochmal?
Gea.
Der Gea, der Reutlinger, wie konnte ich ihn vergessen? You name it. Reutlinger Generalanzeiger, Gea abgekürzt. Den sterben auch peu à peu die Leserschaft einfach aus. Wie funktioniert das dann, dass ihr jetzt als junge, kreative Leute sagt, wir machen jetzt ein Magazin über Lokaljournalismus für die Region Nordbaden-Württemberg?
Naja, das funktioniert vor allem, indem wir selber sehr, sehr viel Eigeninitiative, und zwar unbezahlte Eigeninitiative, reinbringen. Also das ist einfach ein Projekt, auf das wir mega Bock hatten und uns ist schon klar, dass wir das jetzt nicht die nächsten 20 Jahre ohne Honorare machen können, auf dem Level, auf dem wir das jetzt gemacht haben. Aber natürlich war klar, wir investieren jetzt erstmal ganz viel dort rein. Aber wir wollten auch wissen von den Leuten, ob sie dieses Magazin überhaupt lesen wollen und haben deswegen Crowdfunding gestartet. Und wir haben tatsächlich 13.000 Euro über dieses Crowdfunding bekommen. Und damit war die Finanzierung der ersten Ausgabe dann gesichert.
Wie häufig soll das dann erscheinen?
Naja, sagen wir mal so, wir würden es am liebsten alle 3 Monate machen. Mhm. Aber das werden wir im Moment mit der Manpower oder Womenpower, die wir gerade haben, nicht schaffen. Wir werden im Moment, denke ich, 2 Ausgaben pro Jahr produzieren, genau.
Und das sind dann also ich sag mal, der klassische Lokaljournalismus lebt ja eben auch, wir hatten es vorhin schon gesagt, über den Taubenzüchterverein, der gerade einlädt und zumindest auch die Zeitungen profitieren ja sehr davon, dass dann junge kreative Menschen dort anfangen und dort ihre ersten Schritte machen oder der eine Rentner von nebenan, der nichts mehr zu tun hat und sich total freut, dass er jetzt hier nochmal über das Treffen der Taubenzüchter schreiben darf mit so tollen Floskeln wie der Wettergott war uns gewogen oder was weiß ich. Ihr macht ja nun aber was ganz anderes, trotzdem regional gehalten, aber jetzt nicht mit diesem klassischen News-Bezug, schätze ich mal dann, ne?
Genau, dafür produzieren wir natürlich auch viel zu langsam, aber ich muss gerade ein bisschen lachen, weil du das mit den Taubenzüchtern sagst, weil in der Tat gratulieren wir in jeder Ausgabe einem Verein.
Sehr gut.
Und zwar diesmal dem WSV Vorwärts Ludwigshafen.
Wer kennt ihn nicht?
Einem Wassersportverein, der 100 Jahre alt wird. Weil wir einmal dachten, ach ja, Lokaljournalismus, ne, muss ja auch irgendwie noch was Klassisches dabei sein, aber auch, weil wir selber einen Verein gegründet haben, um dieses Magazin rauszubringen und jetzt erstmal gemerkt haben, oh, Verein, oh, ist doch nicht nur Bier trinken, ne, wie man dann auf dem Dorf manchmal so denkt, da die Feuerwehr, die trinkt ja immer nur.
Sehr viel Arbeit, ja.
Es ist sau viel Arbeit.
Sehr viel nervige Arbeit vor allem.
Ja, bis die Satzung mal stand und an was man so alles denken muss und was alles geregelt werden muss. Ja. Und genau, und deswegen haben wir gedacht, hey, wir müssen jetzt auch irgendwie mal für die Vereine was machen. Genau. Aber ansonsten machen wir eher langsam recherchierte Themen. Also in Mannheim gibt es einen Investor, der sehr umstritten ist und das Thema Gentrifizierung treibt da zwei Stadtteile extrem um. Und da haben wir einfach uns sehr, sehr oft mit Menschen getroffen, sowohl mit dem Investor selber als auch mit Leuten, die Angst haben, aus ihrer Wohnung zu fliegen, die Streit oder juristische Auseinandersetzungen haben. Und genau, eben weg von diesem, wir gehen da kurz hin und schreiben diesen Text, wie ich das ja vorher auch viel im Lokaljournalismus gemacht habe, sondern wir gehen da halt auch 5-mal hin. Und wenn es sein muss, gehen wir auch 10-mal hin und schreiben dann eben einen langen Text darüber. Mhm. Und das war so dieses, dass wir immer das Gefühl hatten, Lokaljournalismus ist so wichtig, aber Leute aus unserem Freundeskreis lesen es einfach nicht mehr. Niemand von unseren FreundInnen hatte den Mannheimer Morgen, bei dem ich gearbeitet habe, abonniert. Niemand. Mhm. Und wir haben gedacht, hey Leute, es muss euch doch auch interessieren, was in eurer Stadt passiert. Das kann doch nicht sein, dass euch das alles voll egal ist. Und dann haben wir halt gedacht, ja okay, vielleicht ist der Mannheimer Morgen aber mittlerweile auch eher für eine ältere Zielgruppe. Ne? Also so Tageszeitungen müssen sich ja auch total, die müssen ja einen riesen Spagat hinlegen. Ne? Die haben ihre alten LeserInnen, die irgendwie fiese Leserbriefe schreiben, wenn mal ein englisches Wort irgendwo in einem Text oder in einer Überschrift
steht. Oder wenn man es wagt zu gendern im Text.
Ganz grob, genau.
Wirklich ein Riesenspalter-Thema.
Auf jeden Fall. Ich habe eine ganze Leserbriefseite bekommen, als ich einen Pro-Gendern-Kommentar geschrieben habe.
Oh, war ja.
Das war auch bitter. Genau, also sowas. Und wie sollen die gleichzeitig junge Familien oder junge Leute erreichen? Also ja. Mir ist schon klar, dass das auch für die Redaktion einfach eine wahnsinnig große Aufgabe ist. Und dann haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht genau für diese Leute, die im Moment nicht von der Tageszeitung erreicht werden, warum machen wir nicht ein Magazin für die?
Ja.
Genau. Und das machen wir jetzt.
Um nochmal so ein bisschen bei diesem Problem Lokaljournalismus zu bleiben. Die Zeitung, wie du ja gerade beschrieben hast, haben das Problem, dass sie eigentlich neue Leserschaften erschließen müssten, um weiter zu überleben. Gleichzeitig aber mit jeder Innovation, die sie starten, potenziell ihre Stammkundschaft verprellen, die das weiterhin gerne genauso haben möchte, wie es jetzt ist. Es gibt eine wunderschöne Statistik, die ich natürlich jetzt nicht nochmal rausgesucht habe, um sie sauber zu zitieren, dass tatsächlich in Regionen mit extrem geringer Lokalberichterstattung tatsächlich auch die Tendenz zu rechtsradikalen Parteien sich erhöht. Möglicherweise, ich weiß es noch, dass es eine Erklärung halt gab, dass sich diese Regionen aber nicht mehr so gesehen fühlen, also dementsprechend aber so ein bisschen unwichtig fühlen und dementsprechend so ein kleiner Frust sich offensichtlich anstaut. Oder es vielleicht auch wirklich einfach den Grund hat, dass die Berichterstattung generell dann nicht mehr so intensiv ist. Mhm. Gerade weil du ja nun Tageszeitung auch wirklich kennst und auch ja lange bei einer gearbeitet hast. Und also ich war ja nur ein paar Monate beim Tagesspiegel und es ist natürlich so gesehen auch eine Lokalzeitung. Und wenn es sich dann nie so richtig so anfühlt, weil es halt immer noch dann so, oh, wir sind hier in Berlin und alle fühlen sich ultra wichtig, weil es halt Berlin ist und jetzt ja nicht irgendwie Kuhdorf oder so.
Das passiert hier in Mannheim nicht.
Aber was wäre denn jetzt, abgesehen davon, so ein Magazin zu gründen, wie ihr das jetzt macht, die Lösung, um Lokaljournalismus wieder hochzubringen? Mhm. Weil wie du ja sagst, es ist ultra wichtig. Es gibt weiterhin sehr viel Bedarf, auch für Leute innerhalb in solchen Regionen zu wissen, was ist bei uns eigentlich gerade los.
Mhm. Oh Gott, ich glaube, wenn ich das wüsste, hätte mich der Chefredakteur vom Mannheimer Morgen nicht gehen lassen, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt nochmal zur Schule. Aber ich habe schon immer so diesen Gedanken, dass ich glaube, dass die Tageszeitung was verdammt richtig machen würde, wenn sie eine oder maximal zwei, mein Traum wäre eigentlich zwei Ausgaben pro Woche machen würde, mittwochs und samstags, zwei richtig gute, hintergründige Printausgaben, so im Stil der Wochenzeitung oder der SZ am Wochenende, ne, der SZ am Samstag, und nicht einfach nur diesen Terminkram und dieses Pflichtprogramm jeden Tag abspult. Das ist was, was meiner Meinung nach ins Internet wandern könnte. Aber auch da sehe ich wieder das Problem, damit würde man wieder Leute vergraulen, die natürlich jeden Morgen beim Kaffee in ihre Zeitung gucken wollen, die ihren Verein im Blatt sehen wollen und so weiter. Also ich sehe schon, dass ich jetzt nicht damit die absolute Hammeridee habe, den Lokaljournalismus besser zu machen. Aber ich glaube, dass man damit ganz andere Zielgruppen erschließen kann. Auch die Leute, die sagen, ich kriege die Zeitung jeden Tag, ich habe die wieder abbestellt, weil ich schaff's nicht, da reinzugucken. Ich kenne das ja auch. Ich meine, die Zeit, ich bin froh, wenn ich das am Mittwochabend fertig habe, die Zeit von der letzten Woche so. Und deswegen kann ich das total verstehen.
Morgen kommt wieder die neue, Anne. Wie weit bist du schon mit der alten?
Ne? Ich komme gerade schon ins Schwitzen. Ich
sehe schon, wie der Angstschweiß hier ausbricht. Noch so viel Zeit zu lesen.
Ja, aber ja, ich denke mir immer, es muss sich was bewegen. Ja. Und warum nicht mal sowas machen? Ne?
Ich meine mal, Buddha war die Fische. Das ist doch abzusehen, dass in den nächsten paar Jahren keiner mehr eine Zeitung drucken wird, oder? Oder glaubst du schon noch, dass es das weitergibt, dass Leute täglich eine gedruckte Zeitung vor sich haben? Also, dass es die Leute gibt, die das gerne wollen, bestimmt, aber ob das in irgendeiner Form noch rentabel ist?
Also, ich glaube schon, dass es, also ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Also, mein kleiner Bruder ist nur 3 Jahre jünger als ich, der hat aber, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie eine Printzeitung gekauft. Der liest alles digital und natürlich wird es irgendwie dahin gehen. Aber ich glaube schon, dass sich die guten Zeitungen durchsetzen werden. Also ich halte nichts davon, irgendwie zu sagen, dass alle Lokal- und Regionalzeitungen sterben werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, vielleicht müssen wir noch 5 Jahre älter werden oder 10, um dann doch auch zu denken, da wo ich wohne, möchte ich eigentlich auch die Tageszeitung haben. Das sind ja auch gerade dann Familien, spätestens wenn die Kinder vielleicht in die Kita oder in die Schule gehen und man will irgendwie mehr wissen, was vor der Haustür passiert. Vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen, der sich noch dafür entscheidet. Aber natürlich müssen wir langfristig Bezahlmodelle fürs Internet finden, die besser funktionieren als jetzt.
Ja, also diese Abo-Modelle, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also das ist halt immer noch so in so einem alten Denken verhaftet, dass Leute regelmäßig nur eine Zeitung lesen wollen.
Genau.
Ich glaube, da hat sich ja auch generell unser Medienkonsum noch mal viel gewandelt. Ich weiß nicht, wie normal das früher war, dass man alles oder den Anspruch hatte, alles gelesen haben zu müssen.
Ja, du hattest ja nie die Möglichkeiten in dem Rahmen. Ja. Also das ist schon klar, dass sich da was verändert hat. Ne? Ja, also ich finde schon, also für die Tageszeitung finde ich es wahnsinnig schwierig. Also ich habe da gerade keine Lösung. Ich spinne dann halt manchmal rum, wie mit diesen zwei Hintergrundausgaben, was ich persönlich ganz toll fände, aber der Chefredakteur hat dann auch zu mir gesagt, ja, schön, dass du dir da so Gedanken machst, aber ich glaube, das können wir jetzt nicht.
Aber das war ein ernst, richtig konstruktiver Vorschlag, den du dem Chefredakteur da unterbreitet hast.
Ja, genau. Also ich habe gesagt, ja, also ich fände das irgendwie total wichtig und gut und auch einfach mal jemand, also eine Zeitung zu sein, die sich traut und was macht, weil alle, also man hat ja manchmal das Gefühl, alle laufen so sehenden Auges auf diese Wand zu und dann machen alle noch einen Podcast und noch einen Podcast und machen das dann, also die RedakteurInnen, die eh schon viel zu wenig sind, um eine gute Lokalausgabe zu machen, machen jetzt auch noch alle Podcasts und haben das ja auch noch nie richtig gelernt und alles wird parallel gemacht und es ist immer so ein Aktionismus, um irgendwie um alles zu geben, aber ich frage mich dann manchmal, ist es denn auch das, was man geben sollte oder gibt es nicht noch andere Lösungen?
Ja. Naja, und ist es dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, dann einmal einen radikalen Schritt zu gehen, um halt dann zu wissen, jetzt sehen wir wenigstens, ob es halt klappt. Ich fürchte halt nur, dass so naiv, wie wir jetzt darüber reden, das dann auch nicht mehr sehen würden, soweit wir in dieser Situation oder in dieser Position stehen.
Ich bin natürlich nicht verantwortlich für so viel Personal und ich habe auch nicht die Verantwortung über dieses Budget, mit dem die KollegInnen da arbeiten. Ne? Also das soll jetzt überhaupt nicht von oben herab sein, so ich weiß das alles besser. Ich habe ja jetzt mein eigenes Magazin und es kann ja auch sein, dass wir damit baden gehen. Ich meine, wir haben diese erste Ausgabe über Crowdfunding finanziert und wir hoffen, dass wir jetzt was damit noch verdienen. Aber ich meine, wir werden nicht 10 Jahre so arbeiten können, wie wir das im Moment machen.
Aber ihr zahlt ja jetzt ja schon für eure, also für den Start seid ihr ja Gagen oder beziehungsweise Honorare, die man bei seriösen großen Medienhäusern so gar nicht bekommt. Also das ist ja ein, also Chapeau, ich finde das natürlich großartig, weil man ja, das weißt du wahrscheinlich noch viel besser, sich schon sehr häufig auch sehr bucklig gemacht hat für ein paar hundert Euro, um halt dann irgendwo großflächig gedruckt zu werden. Und man freut sich total, sollte das dann auch machen. Aber eigentlich denkt man sich so, nee, eigentlich kann ich mich hier nicht freuen, weil das ist halt nicht mal im Ansatz jetzt das wert, was ich eigentlich da in Arbeit reingesteckt habe.
Mhm. Ja, aber weil genau wir ja alle aus dieser Perspektive kommen, also wir sind eine ganze Gruppe von freien AutorInnen, haben wir gesagt, wir wollen niemanden ausbeuten. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich finde euer Projekt so cool, ich schreibe euch einen Text. Mhm. Natürlich freuen wir uns. Aber wir gehen nicht auf jemanden zu und sagen, hey, würdest du für uns das und das machen, kriegst 50 Euro.
Ja, ja.
Auf keinen Fall. Also wir wollen die Leute fair bezahlen.
Ja.
Langfristig wollen wir alle fair bezahlen, auch die, die im Moment alles ehrenamtlich machen.
Wie ist denn euer Magazin zu beziehen?
Also wir haben eine Webseite, da kann man das, also man konnte es natürlich über das Crowdfunding bestellen, aber im Moment kann man es vorbestellen über unsere Webseite. Ich gucke gerade nicht, dass ich es falsch sage. Genau, blogmagazin.de.
Blog, zusammengeschrieben.
Genau, und Blog mit Q, ganz wichtig. Kleine lustige Geschichte am Rande. Wir planen das schon sehr lange, dieses Magazin.
Ja.
Und waren unfassbar stolz auf unseren tollen Titel Blog. Das Magazin für provinzielles Querdenken.
Oh, oh, oh.
Oh, oh, genau.
Und dann kam euch da jemand.
Dann kam Michael Ballweg und.
Ja, danke.
Und wir mussten gefühlte 450 Flyer und. Schön, dass du das so lustig findest. Oh, und Postkarten in den Müll werfen, auf denen unser super Spruch stand.
Scheiße.
Ja, das war blöd. So,
ja, mal, es ist eigentlich ein tolles Wort, Querdenken.
Ja, wir dachten auch, wir sind cool, wenn wir querdenken, aber es ist völlig schief gegangen.
Ich kann aber an der Stelle auch noch eine lustige Anekdote einstreuen. Sophie, unsere Mitschülerin, die ich glaube im Oktober, also wenn wir in Russland sind, ich plane auch tatsächlich in Russland mit dem Podcast mit ihr in Russland aufzunehmen, hier im Reutcast sein wird. Die hatte mir so ein paar Sachen mitgegeben, noch in Berlin für den Umzug hier nach Reutlingen. Unter anderem eine Tasche, wie sagt man, die so Omas immer zum Einkaufen benutzen. Wie sagt man,
so ein Trolley.
Genau, so ein Trolley, so ein Rollding, was man da sich herzieht. Und hatte dort einen Button drauf, wo Querdenken drauf stand. Und ich habe mich natürlich erstmal unglaublich erschrocken.
Oh,
weil
nein.
Ich dachte so,
oh
großer
oh, nein.
Gott. Und dann kam sie aber immer, hat mich nochmal aufgeklärt und meinte so, dass sie diesen Button schon seit 3 Jahren hat und das halt lustig fand, den an diesen Oma-Rolli da ranzumachen. Und dann kam, wie du auch gerade meinst, Michael Ballweg und mit seiner tollen Initiative und hat dieses wunderschöne Wort für Jahre vermutlich komplett verbrannt. Was
auf jeden Fall.
Jammerschade ist.
Jetzt müssen wir uns das immer schön reden und sagen, das Q steht für Qualitätsjournalismus.
Was könnte man noch machen? Ja. Es gab in Berlin sehr lange das Kuhdorf, das war so der absolute Ranzschuppen. Also wenn wirklich gar nichts mehr geht und man völlig verzweifelt, das geht man ins Kuhdorf. Das wurde ja auch mit Kuh dann geschrieben.
Mhm.
Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich, ist auch nicht unbedingt schmeichelhaft für euer Magazin, damit gleichgesetzt zu werden.
Nee.
Wofür können das auf Qualitätsjournalismus natürlich gut. Quantität, wer weiß nicht, wie dick ist euer Heft?
Ich glaube, dass wir jetzt schon so im 80-90 Seitenbereich sind. Also es ist schon ordentlich dick geworden.
Da hat man für ein halbes Jahr auf jeden Fall viel zu lesen. Ja.
Ja.
Also nochmal für alle zum Mitschreiben, blogmagazin.de.
Genau.
Mit Q. Wie Qualitätsjournalismus oder Querdenken, je nachdem, worauf man Lust hat.
Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir es für die Crowdfunding-Kampagne noch stehen lassen und Geld einsacken.
Hier kommen ja Methoden jetzt hier zum Vorschein. Also überlegt es euch gut, ob ihr dieses Magazin unterstützen wollt. Wir sind jetzt bei, was schätzt du? Wie lange nehmen wir schon auf?
Ich weiß nicht, halbe Stunde auf jeden Fall, oder?
Ja, es ist 38 Minuten sind
wow,
wir jetzt, genau.
Wow, das ist, so lange will uns doch keiner hören, oder?
Doch. Man macht dir mal keine Sorgen.
Okay.
Die hören alles. Anna, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Fehlt noch irgendwas?
Wir haben gar nicht über Go gesprochen, aber.
Stimmt, Go, richtig, ja.
Vielleicht nur ganz kurze Fassung. Wir sind genau alle so in den Finale an unseren großen Abschlussreportagen.
Ja.
Und genau, die einen waren super schnell fertig und mussten fast gar nichts mehr machen, Paul zum Beispiel.
Mhm.
Und andere, ich zum Beispiel, kämpfen immer noch mit ihrem Text. Genau, aber ich glaube, so ein Ende ist in Sicht, dass wir unsere Abschlussmeldung. Magazine auch, genau, auch fertig kriegen. Und
ja, du bist ja so wahnsinnig unzufrieden mit deinem Text, weil du hast über Ludwigshafen geschrieben.
Ja.
Immer wichtig, ich habe immer gesagt, dass ich mit Ludwigslust oder Ludwigsburg verwechsel. Es
ja,
gibt,
nicht,
da gibt
nur
ja
du.
Viele,
nicht nur du.
Ja, ich weiß, da sind ja andere viele im Kurs dabei. Und weil du ja aus Mannheim kommst, hast du mal erzählt, dass du immer Angst hast, dass du irgendwann nach Ludwigshafen umziehen musst, dass du einfach so weggedrängt wirst aus der Innenstadt.
Genau, das, also das klingt
jetzt wirst
immer
du nach Berlin verdrängt.
Ja, genau. Ganz also es kommt jetzt alles anders als gedacht. Und ja, also es klingt natürlich immer, natürlich könnte ich auch in Mannheim weiter wohnen, wenn ich aus meiner Wohnung raus müsste. Aber wenn ich natürlich noch eine gleichwertige große Wohnung haben möchte, auch so eine schöne, dann wäre sicherlich Ludwigshafen dann so die nächste Station. Man ist nur durch eine Brücke über den Fluss, also durch den Rhein getrennt, Mannheim und Ludwigshafen. Und genau, aber Ludwigshafen ist halt so eine Stadt, wo alle nur weglaufen, statt hinziehen zu wollen. Und damit wollte ich mich einfach beschäftigen, weil ich in diesem Gentrifizierungskontext mich einfach frage, wie kann es sein, dass eine Stadt jetzt, wo wir alle Wohnraum suchen, wo wir auch so Experimentierräume suchen, so wenig aus sich macht. Also was ist da schiefgelaufen? Mhm. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Und das ist natürlich ein Riesenthema.
Ist auch praktisch nicht zu beantworten dann in einer Reportage, oder?
Na, es ist schwer, eine Erzählung zu fassen. Ja. Ja. Also das ist, damit hadere ich. Genau, also ja, aber es wird fertig.
Ich hab den Hexer noch nicht gelesen, eben weil er noch nicht fertig ist. Ja. Ich habe die Fotos zumindest schon gesehen. Ich verstehe cool. Die Fotos sind super, aber ich verstehe, was du meinst. Dass auf jeden Fall Ludwigshafen sicherlich nicht die schönste Stadt der Welt werden wird in absehbarer
Zeit.
Nee,
es ist ja angeblich sogar die hässlichste Stadt Deutschlands.
Und würdest du sagen, der Eindruck hat sich bestätigt?
Naja, ich meine, es gibt sicherlich viele hässliche Städte und es gibt ja auch in jeder Stadt hässliche Ecken. Also ich finde es immer so, naja, also das ist jetzt die hässlichste Stadt natürlich nicht, aber...
Nee, hier in Reutlingen gibt es extrem hässliche Ecken. Das ist wirklich beeindruckend.
Auch, also ja, und aber natürlich gibt es die auch in Berlin und die gibt es auch in Mannheim, ne? Also das ist, ich meine, es ist natürlich immer so, hey, super lustig, Bottrop und Ludwigshafen, die hässlichsten Städte der Welt, so naja, okay. Aber natürlich, also es ist nicht schön in der Innenstadt.
Klar, sehr gut. Na gut, nun ziehst du ja nach Berlin, da ist schöner, das kann ich dir versichern.
Damit ich nicht nach Ludwigshafen ziehen muss, ziehe ich jetzt nach Berlin.
Extra nach Berlin, um dann nicht hingedrängt zu werden. Ja. Und falls es sich tröstet, ich hab zwar nicht so viel Stress mit meiner Geschichte gehabt, allerdings war der Prozess des Schreibens von so einer Ich-Geschichte, die mit einer chronischen Krankheit zu tun hat, jetzt auch nicht super angenehm. Also es ist natürlich nicht schön, da dann darüber zu schreiben und nachzudenken.
Musstest du weinen?
Beim Schreiben, nee, weniger, es ist jetzt weniger so ein Verzweiflungsweinen, sondern wenn dann halt eher so ein Realisieren, wie das zukünftige Leben dann vermutlich aussehen wird. Aber weil halt dann mit so einer chronischen Schmerzerkrankung halt klar ist, du wirst immer irgendwie Schmerzen haben.
Aber das meinte ich jetzt auch. Ich meinte nicht weinen, weil man beim Text nicht weiterkommt, sondern weil man sich ja in diesen Texten so wahnsinnig mit sich selber und seinen Unzulänglichkeiten und Problemen, die man halt auseinandersetzt.
Geweint habe ich tatsächlich jetzt nicht beim Schreiben. Also aber eher so ein permanentes Gefühl, das reicht alles nicht. Und tatsächlich hat er zum Beispiel auch heute eine Absage bekommen, die dann dementsprechend auch schmerzt, weil da wurde zum Beispiel hat dann bemängelt, so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass die Entwicklung zwar im Text durchaus schön ist und der Einstieg ist ganz toll, aber die Entwicklung geht ja nicht zu Ende. Also ich habe die Krankheit zum Ende ja immer noch.
Ja gut, Paul, Wunderheilung.
Wo ich halt auch denke, ja gut, genau. Einmal Hand auflegen, einmal einmal das Rote Meer geteilt, zack, ist ein Wunder geschehen und das kann dann aufgeschrieben werden. Das ist halt das Problem, wenn man Ich-Geschichten schreibt, dann tut halt jede Absage, jede Kritik doppelt und dreimal so wie jetzt, wenn es halt einfach nur eine Geschichte über Ludwigshafen ist oder was weiß ich. Also,
Das verstehe ich total, vor allem, weil es sowas Persönliches ist.
Und vor allem halt dann so eine Kritik, es könnte ja noch so und so, wo halt denkst, ja nee, aber
das Leben mal so, ist halt so.
Und das Leben ist halt auch so. Und so also generell ist mir das jetzt schon so ein paar Mal auch durchaus sauer aufgestoßen, jetzt auch in diesem Reportagenschreibjob, dass die dann die Redaktion sagen, oh, sie hätten es gerne aber noch irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen knalliger. Und man halt denkst, naja, aber es ist nun mal jetzt so. Ich kann es bestimmt noch mal anders erzählen und man kann noch mal neu drüber nachdenken. Aber die Ausgangslage wird ja trotzdem dieselbe bleiben. Und das sind dann immer so Momente, wo ich mich frage, ja gut, vielleicht jetzt, da versteht man auch immer, warum Relotius irgendwann gesagt hat, komm, ich liefe euch jetzt hier sonst was ab, weil jetzt reißen sie mir das aus der Hand.
Ja, okay.
Weil es hat eben nichts mehr mit der Realität zu tun.
Ja, naja, also ich meine, diese Herausforderung, dass eine Geschichte natürlich immer noch besser funktionieren könnte, als sie in der Realität funktioniert, ist halt so, aber ich meine, das ist ja jetzt auch bei Ludwigshafen, natürlich wäre eine Erzählung voll schön, aber eine Stadt ist komplex und ich kann nicht nur eine Geschichte erzählen gerade, ne? Und ja, jetzt dann vielleicht Thema nicht gut gewählt, aber zumindest muss ich der Stadt ja auch irgendwie gerecht werden. Und und du kannst nicht einfach sagen, dir geht's jetzt gut, wenn das nicht so ist.
Ich hab jetzt mal, das Rheuma hat sich dann gesagt, na gut. Also
wenn der sich schon so viel Mühe macht.
Wenn du jetzt darüber schreibst, dann ist das irgendwas ganz anderes.
Ja, nee, aber ich find's super, dass du das Thema angegangen bist.
Ich glaube auch. Ich glaube, da kann man auch viel aufklären, auch generell darüber. Also generell, ja, glaube ich.
Ich bin ja ein Fan von offen mit Krankheiten umgehen. Also weißt du ja auch.
Sowieso.
Genau, mit Krankheiten, mit Trauer, mit Tod, mit all diesen Themen. Und insofern finde ich das total gut. Und ich glaube auch, dass das für dich gut war, dieses Jahr, diesen Sommer jetzt damit zu verbringen und dich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich cool.
Ja, ich hoffe aber, dass ich dafür einen Abnehmer finde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Liebe Apothekenumschau,
ja,
rufen
jeden
Sie
Fall
jetzt an.
Hey, Apothekenumschau wäre super.
Heißen die so, ja, ne?
Ja, ja, die, ja, heißen so. Ja. Wäre auf jeden Fall maximale Reichweite dann natürlich. Die, ja, haben eine ultra hohe Auflage.
Ja.
Und ich glaube, die zahlen wohl auch relativ gut, aber weil die natürlich Magaziner mit Werbung vollballern können, wie sie lustig sind.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, du schaffst es auch woanders damit unterzukommen, aber solche medizinischen Fachzeitschriften interessieren mich. Ja,
falls ich einen Hörer, eine Hörerin habe, die zufällig ein auflagenstarkes Magazin hat und Texte sucht, einfach gerne an mich wenden und natürlich auch gerne mal bei Anne nachfragen.
Genau, wer sich für hässliche Städte interessiert, ist bei mir an der richtigen Adresse.
Hässliches Stadtmagazin. So, Anne, jetzt haben wir uns doch schon ein bisschen verplappert.
Ja,
wir sind
schnell
bei
weg.
45 Minuten. Ich danke erstmal allen, die zugehört haben. Ich danke dir, liebe Anne, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Tatsächlich, während diese Folge läuft, wahrscheinlich werden die meisten sie halt dann hören, während gerade die Wahlergebnisse eintrudeln oder kurz davor.
Ja, ich bin schon mega aufgeregt.
Wollen wir noch einen finalen Tipp abgeben? Wer wird Bundeskanzler?
Ich traue mich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Nee?
Nee.
Gar nicht?
Du glaubst, Scholz wird Bundeskanzler?
Ich fürchte es fast, ja. Ich glaube, es haben sich echt alle schon so ein bisschen geeinigt.
Ja, ich fürchte das auch. Also ich habe, mein Wunschdenken ist ein anderes.
Ja, ich wäre halt immer noch Habeck eigentlich am besten gefunden. Aber
okay,
naja.
Das wird schwierig, Paul.
Das wird tatsächlich sehr schwierig, ja. Vielleicht wird es auch einfach wieder Gerd Schröder. Oder Merkel sagt, ach komm, ich mach's jetzt einfach nochmal. Was soll denn der Scheiß? Na gut, ihr Lieben. Okay. Liebe Anne, mach's gut.
Ja,
liebe
danke.
Hörerinnen, liebe Hörer, ciao, macht's gut. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, spendet gerne für die Mai-Stiftung 24. Dann kann ich mir hier ein schönes weiteres
Leben machen.
schöne letzte Monate in Reutling verbringen. Es ist ja tatsächlich, wie gesagt, geht auf die Zielgeraden und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich glaube dann sogar auch schon in Russland. Ja, in Russland. Mit der Sophie. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.